Auch ich wünsche euch einen schönen Sonntagmorgen. Ich freue mich für jeden, der hier ist. Es ist schön, euch so zu sehen von hier vorne. Ihr seht gut aus. Und ich habe euch heute auch wieder einen Schauspieler mitgebracht. Heute suche ich einen Schauspieler und da möchte ich jetzt echt mal die Frauen vornehmlich fragen. Und zwar, ich suche den Schauspieler, vor etwa 10 bis 15 Jahren wird er wohl mit zu den bestaussehendsten Schauspielern Hollywoods gehört haben. Und jetzt will ich mal ein paar Namen hören von den Frauen. George Clooney, alles klar. Nein, der ist es nicht. Wer? Richard Gere, nein. Nee, die Nase ist es nicht. Ich gebe euch mal, halt, Moment, was habe ich da gehört? Brad Pitt, sehr gut. Ja, blonde Augen, blaue Haare. Passt, ne? Ja, Brad Pitt, damals so mit zu den bestaussehendsten Schauspielern hat er gehört, wird ja auch immer älter. Aber Brad Pitt hat mal in einem Film mitgespielt, der sich so ein bisschen von seinen anderen Rollen so abgehoben hat. Er hat ja wirklich viele Filme gehabt, aber in dem Film, da geht es um ein richtig großes Schlachtenepos. Griechische Mythologie, Troja, genau. Und in Troja hat er die Rolle von diesem Herrn hier gespielt, nämlich Achilles. Und diese Figur Achilles, die war damals, wenn man sich ein bisschen auskennt oder den Film gesehen hat, dann weiß man, dieser Achilles war der größte Krieger seiner Zeit. Diesen Achilles konnte niemand bezwingen, auf dem Schlachtfeld schien er unbesiegbar zu sein. Und man denkt sich eigentlich, wenn ich den in meinen Schlachtreihen habe, dann hast du automatisch immer gewonnen. Denkst du, ja, wenn du den hast, der macht alle fertig, niemand kann ihn fertig machen, egal wie viele auch kommen, er macht jeden platt. Ja? Also Achilles scheint unbezwingbar und immer auf der Gewinnerseite zu stehen. Aber die traurige Wahrheit ist, dieser Achilles, der kämpft nur, wenn er Lust hat. Der hat gar nicht Bock, immer eigentlich für seinen König zu kämpfen. Der kämpft nur, wenn er gerade Lust hat und meistens auch nur, um sich seine eigenen Vorteile zu beschaffen. Ja, um sich die Frauen zu holen oder wenn er Rachegelüste hat, eben dann mit seinen Rachegelüsten aufzutreten und zu kämpfen. Aber wenn der König will oder wenn das Volk es nötig hat, das interessiert ihn gar nicht. Ist überhaupt nicht sein Bier. Er tut nur seine eigenen Vorteile suchen. Dann hat er Lust zu kämpfen. Alles andere ist ihm völlig egal. Und was so wirklich interessant ist, dieser Achilles scheint so unbezwingbar, unbesiegbar zu sein, aber es gibt eine Stelle, an der wird er verwundbar und ab diesem Zeitpunkt hat er verloren. Ab diesem Zeitpunkt erlebt er seine Niederlage. In der griechischen Mythologie ist das der Punkt, wo ihm mit dem Pfeil und Bogen in die Achillesferse geschossen wird. Und deswegen nennt man diese Stelle auch Achillesferse. Und man dachte, er ist unbezwingbar, aber es gibt diesen einen verwundbaren Punkt und genau der wird getroffen und genau der bringt ihn zur Niederlage. Bei der biblischen Figur, die ich heute mit euch betrachten möchte, die hat sehr viel diesem Achilles ähnlich. Und auch er hat diesen einen wunden Punkt, wo er zu Fall kommt und diese Niederlage erlebt. Aber wie wir sehen werden, wird trotz dieser Niederlage, werden wir sehen, wie Gott dennoch Geschichte mit ihm schreiben wird. Ich möchte mit euch heute die Figur Simson betrachten. Simson in den Kapiteln von Richter 13 bis 16. Und ich möchte so ein paar Stationen mit euch von ihm anschauen und möchte mit euch betrachten, wie wir sehen, wie Gott Geschichte mit den Menschen schreibt innerhalb dieser Verse. Wir fangen an. Bevor wir den Text lesen, möchte ich mit euch erst ganz grob einen Hintergrund betrachten, wo wir uns da befinden oder was die zeitlichen Umstände sind. Geschichtlich befinden wir uns nach der Landeinnahme Israels. Also Israel hat mit Josua das Land eingenommen und Josua ist aber auch schon einige Jahre schon längst verstorben gewesen. Und das Problem war, das Volk hatte nach einigen Jahren schon vergessen, wie Gott sie geführt hat, wie Gott sie durch die Wüste geleitet hat, wie Gott ihnen diese Wunder geschenkt hat, die sie miterleben durften. Und sie haben eigentlich komplett vergessen, was Gott ihnen mit auf den Weg gegeben hat. Und Gott hat sie immer gewarnt: Leute, wenn ihr euch nicht nach dem richtet, was ich euch sage, dann werden andere kommen und über euch herrschen und euch unterdrücken. Und wie wir es dann sehen, Israel hat eben vergessen, was Gott gesagt hat. Es kommen die Philister und herrschen über dieses Volk Israel. Und was Gott dann macht, ist, er sandte dann immer wieder Richter, die das Land führen sollten. Ja? Also Gott sandte dann immer wieder Richter, und Simson ist eben einer dieser Richter, die das Land dann führen sollten. Und ein Schlüsselvers in Richter 17, Vers 6 und auch in Kapitel 21, Vers 15, da steht: Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, und jetzt der Satz: Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jeder hat gemacht, was er für richtig hielt. Ja, kommt uns vielleicht so ein bisschen bekannt vor heutzutage. Jeder macht das, was er für richtig hält. Ja, das ist der Schlüsselvers in Richter. Und jetzt aber kommen wir zu Richter 13. Wir fangen an, Vers 1 bis 20 zu lesen. Ich habe den Text etwas gekürzt, weil es sehr viele Verse sind, habe aber so die markanten Stellen einfach rausgenommen. Und wir fangen an zu lesen. Aber die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Philister 40 Jahre lang. Es war aber ein Mann von Zorea, vom Geschlecht der Daniter, namens Manoach. Und seine Frau war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe doch, du bist unfruchtbar und kannst keine Kinder bekommen, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch, dass du keinen Wein noch starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem soll kein Schermesser auf das Haupt kommen. Denn der Knabe soll ein Nazirea Gottes sein von Mutterleib an, und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Da lief die Frau rasch und berichtete es ihrem Mann. Und ihr Mann Manoach machte sich auf und ging seiner Frau nach. Und er kam zu dem Mann und sprach zu ihm: Bist du der Mann, der mit meiner Frau geredet hat? Er sprach: Ja, ich bin's. Und Manoach sprach: Wenn nun dein Wort eintrifft, was für eine Ordnung soll für den Knaben gelten und was soll er tun? Der Engel des Herrn sprach zu Manoach: Von allem, was ich deiner Frau gesagt habe, soll sie sich enthalten. Sie soll nichts essen, was vom Weinstock kommt, und soll weder Wein noch starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen, und alles, was ich ihr geboten habe, soll sie halten. Da nahm Manoach ein Ziegenböcklein und ein Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen, und er tat ein Wunder, Manoach aber und seine Frau sahen zu. Denn als die Flamme vom Altar zum Himmel aufstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Als Manoach und seine Frau dies sahen, fielen sie auf ihr Angesicht zur Erde. Soweit erstmal der Text, etwas zusammengefasst. Und ich finde, so inhaltlich merken wir schon, da sind gewisse Ähnlichkeiten mit Weihnachten oder der Vorbereitung zu Weihnachten. Diese Ankündigung, dieses einen, der das Volk retten soll. Was ich finde, was sehr deutlich wird in diesen Versen, und das möchte ich euch als erstes mitgeben, ist: Gott hat einen Plan mit den Menschen. Gott hat einen Plan mit uns Menschen. Ja, nochmal hier, Vers 13, Vers 5. Da kündigt Gott dieser Frau an: Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Der Knabe soll ein Nazirea Gottes sein von Mutterleib an, und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Ich finde, was hier so deutlich wird, ist, diese Bestimmung ist von Gott ganz klar vorgegeben. Ja, da kommt dieser Engel, der Engel des Herrn, und sagt: Das wird passieren, so wird es enden, und das ist von mir vorgegeben. Das ist die Bestimmung, die von Gott kommt. So, und das Interessante ist, dabei bleibt es aber nicht stehen. Ja, also es ist jetzt, man könnte jetzt denken, naja, die Frau hat das gehört, ja, der Sohn wird kommen und der wird dann anfangen, die zu retten, dann ist ja schön, dann brauche ich ja nichts mehr machen, hat ja Gott gesagt. Aber das Interessante ist, was Gott zu der Frau auch sagt, 13 Vers 13, von allem, was ich deiner Frau gesagt habe, soll sie sich enthalten, sie soll nichts essen, was vom Weinstock kommt, und soll weder Wein noch starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen. Das heißt, was wir hier sehen ist, es bleibt nicht nur dabei, dass Gott sagt, so und so wird es kommen, sondern er sagt auch zu der Frau, hey, du sollst was tun. Ja, du sollst dich enthalten von diesen Dingen, die ich dir sage. Das heißt, auf der einen Seite sehen wir, Gott hat einen Plan mit uns, aber auf der anderen Seite sehen wir auch, wir haben auch was zu leisten. Wir sollen auch aktiv werden. Ja? Und was wir hier sehen, Gott will den Menschen auch mit einbinden. Ja, Gott kommt nicht nur an und sagt, das und das wird passieren und jetzt könnt ihr euch zurücklehnen, sondern er sagt, das wird passieren und deshalb sollst du dies und das tun. Ja, Gott will den Menschen mit einbinden in diese Geschichte. Und was ich jetzt so interessant finde, ist, wie die Eltern sich verhalten. Ja, ich habe den Text ein bisschen abgekürzt, ihr könnt es daheim nochmal nachlesen, diese ersten 20 Verse. Da wird es richtig deutlich, wie die Eltern das richtig ernst nehmen, was wir hier gerade gelesen haben. Ja, also da erscheint dieser Engel und kündigt das an und man merkt, die Eltern nehmen das total ernst. Und was ich so witzig finde ist, in der Bibel finden wir mindestens zwei andere Geschichten, die unter gleichen Bedingungen starten und wo wir merken, dass mindestens einer der Elternteile das nicht ernst nimmt. Weiß jemand, wo das erste Mal vorkommt? Sarah und Abraham, genau. Was passiert da? Sarah hört das und lacht darüber. Die nimmt das nicht ernst. Die kann das gar nicht glauben. Wisst ihr, wo es das zweite Mal vorkommt? Genau, Zacharias. Also das zweite Mal hier, das dritte Mal Zacharias. Da Zacharias selber glaubt das auch nicht. Genau dieselben Bedingungen und er glaubt das auch nicht. Aber was wir hier in der Geschichte sehen ist, die Eltern nehmen das total ernst. Die glauben das von vorne weg. Und das Witzige finde ich ist, der Vater fragt, also der Ehemann fragt, wie sollen wir es denn richtig machen? Der Ehemann kommt hin und fragt nochmal nach, der gräbt nochmal nach und sagt, hey, was genau sollen wir tun? Was genau sollen wir machen, wenn das eintrifft? Ja. Und am Ende sehen wir auch, als dieser Engel verschwindet, da beten sie Gott an. Und da sehen wir auch bei Zacharias und Sarah, bei Abraham und Zacharias sehen wir, das passiert dann nicht. Ja, erst nachdem das Kind kommt, dann beten sie Gott an. Aber hier sehen wir die Eltern, die beten Gott an. Und was ich so wirklich als vorbildlich betrachte, ist, dass diese Eltern erstens mal diesen Glauben haben, dieses blinde Vertrauen haben, ja, dass sie das ernst nehmen und dass sie es nicht nur machen wollen, sondern sie wollen es auch unbedingt richtig machen. Sie wollen unbedingt nachgraben und sagen, hey, wie genau sollen wir es tun? Und als dritte Konsequenz, dass sie eben dann auch Gott anbeten dafür, für diese Ankündigung. Und ich finde, was hier so deutlich wird, ist, Gott hat einen Plan mit uns Menschen. Aber die Frage ist, und das können wir uns aus dem Verhalten der Eltern ableiten, ist, wie lassen wir uns einbinden, wenn Gott Geschichte schreibt? Wir können es machen wie in Abraham oder in Zacharias, wo wir sehen, da ist Unglaube da. Da ist das alles nicht da, was die Eltern hier vorbildlich machen. Oder aber wir nehmen uns diese Eltern hier als Vorbild und nehmen es ernst, wollen es richtig machen und beten Gott an. Ja? Ich habe euch ein Bild von diesem jungen Mann hier mitgebracht. Also sind hier irgendwelche Leute, die den kennen? Ich weiß gar nicht. Kennt ihn jemand? Andi? Ah ja. Ah, das ist Steffi. Ja gut, okay. Das hier ist einer meiner Bibelschullehrer, Paul Timblin. Und Paul Timblin, sag ich immer, gehört mit Eduard Adam zu den Lehrern, von denen ich am meisten gelernt habe in der Bibelschulzeit. Und als ich so über diesen ersten Punkt nachgedacht habe, ja, Gott, da ist ein Plan, den Gott uns so ein bisschen vorgibt, wo einfach so eine Regelung ist, das wird so passieren. Aber auch dieser Teil ist, wo wir Menschen genauso aktiv werden müssen, da ist mir so eine Situation aus dem Unterricht eingefallen, die wir bei ihm hatten. Und zwar hatten wir es dann eben von diesem Thema, ne, Bestimmung, aber auch, was ist das, was wir zu tun haben. Und da hat einer unserer Bibelschüler, meiner Klassenkameraden, hat ihm im Unterricht dazu die Frage gestellt und sagt, ja Paul, wie ist das jetzt? Wenn ich hier sehe, da ist eine ganz klare Bestimmung für mich und für mein Leben. Entschuldigung. Wenn da eine ganz klare Bestimmung ist für mich und mein Leben, dann kann ich mich ja eigentlich zurücklehnen, weil Gott wird es ja so führen, dass das passiert. Da muss ich ja nichts mehr machen. So, und was macht Paul Timlin? Der geht an die Tafel vor, nimmt ein Stück Kreide und schreibt zwei Buchstaben über die Hälfte der Tafel. Er schreibt ein großes W, er schreibt ein großes O und er schreibt ein großes Fragezeichen. Dreht sich um und fragt ihn, wo steht das in der Bibel? Wo steht das? Und was er dann gemacht hat, ist eine flammende Rede an uns gehalten und gesagt, Leute, es ist unsere Pflicht, von Gott gegeben, dass wir diesen Weg mit ihm gehen sollen, so wie er ihn uns vorgibt. Dieser Gott hat alles gegeben. Dieser Gott hat sich selbst für dich geopfert, damit du in die Ewigkeit kommen kannst, damit du ein ewiges Leben haben kannst. Dieser Gott hat alles gegeben. Und was deine Verpflichtung ist, ist aus Dank dein Leben ihm zu widmen. Aus Dankbarkeit sollst du diesen Weg treu gehen, den Gott dir in seinem Wort vorgibt. Ja, das heißt, ja, es gibt irgendwo eine Bestimmung. Aber es ist der größte Fehler zu sagen, ich lege mich jetzt hin und mache nichts, weil Gott wird es ja schon so führen. Und wir werden sehen, Simson hat genau dieses Verhalten angewandt. Und wir werden sehen, was für ein katastrophales Ende dieser Simson genommen hat. Also Gott hat einen Plan mit uns. Aber die Frage, die wir uns dabei stellen müssen, ist, wie lassen wir uns einbinden? Wollen wir diesem Gott aus Dankbarkeit wirklich dann nachfolgen und sagen, hey, weil du alles gegeben hast, will ich auch alles geben für dich? Ja, die Frage ist immer, wie lassen wir uns einbinden? Ich möchte mit euch einen zweiten Punkt betrachten, mit euch ein paar Verse weitergehen, beziehungsweise eigentlich ein paar Kapitel, muss ich jetzt sagen, weil es ist eine relativ lange Geschichte und ich habe die Kapitel, werde ich jetzt etwas überfliegen, ein paar Stationen einfach mit euch durchgehen. Zunächst aber nochmal die Bestimmung in Simson 13, Vers 5. Nochmal die Bestimmung, der Knabe soll ein Nazaräer Gottes sein von Mutterleib an und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Das ist die Bestimmung, die dieser Simson hat. Ja. Und ich habe mir gedacht, jetzt lasst uns mal so zusammenfassen, was für Erfolge hat Simson denn so vorzuweisen. Und wir fangen hier an, die Frau gebar den Sohn, nannte ihn Simson, der Knabe wuchs heran, der Herr segnete ihn, der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben im Lager Dan zwischen Zorea und Esthaol. Und jetzt beginnt's. So ging Simson mit seinem Vater und seiner Mutter hinab nach Timnat und als sie an die Weinberge bei Timnat kamen, siehe, da begegnete ihm ein junger, brüllender Löwe. Da kam der Geist des Herrn über ihn, sodass er den Löwen zerriss, als ob ein Böcklein zerrisse und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Ja, das ist so die erste Tat, wo Simson übermächtig aktiv wird. Ja. Schauen wir uns mal die zweite Stelle an. Der Geist des Herrn kam über ihn und er ging hinab nach Askalon, er schlug 30 Männer unter ihn und nahm ihre Kleider. Und die nächste Stelle, die dritte Stelle, als er nun gefangen nach Lechi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen, da kam der Geist des Herrn über ihn und die Stricke an seinen Armen wurden wie Flachsfäden, die das Feuer versenkt hat, sodass die Fesseln von seinen Händen fielen. Und er fand ein Eselkinnbacken, da streckte er seine Hand aus, nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. So, das sind die drei Stellen, wo dieser Simson vom Geist des Herrn bemächtigt, seine Kraft anwendet und für das Volk anwendet, kann man sagen. So, wir fassen nochmal zusammen. Das sind die Erfolge Simsons. Er bezwingt einen Löwen, besiegt 30 Philister und später besiegt er nochmal 1000 Philister. So, was meint ihr? Also gleich mal vorneweg, Simson hat 20 Jahre lang gewirkt. 20 Jahre lang. Meine Frage an euch, was war sein Auftrag? Israel zu befreien. Kommt er dem Auftrag nach? Bei 20 Jahren? Also ich finde, so einzeln für sich gesehen ist das schon imposant, was er da macht. Also ich könnte nicht einen Löwen einfach so zerreißen wie ein Böcklein. Ich kann nicht mal ein Böcklein zerreißen, muss ich sagen. Ich würde auch nie so eine Übermacht an Menschen bezwingen können. Könnte ich natürlich nicht. Natürlich ist das imposant, was er da macht. Aber für 20 Jahre und den Auftrag, du sollst Israel befreien? Einzelgesehen imposant, aber auch 20 Jahre Dienst? Eigentlich müssen wir feststellen, Simson kommt dem Auftrag überhaupt nicht nach. Überhaupt nicht. Was er macht, ist wie ein Achilles. Das, was wir da oben sehen, das macht er nur aus eigenem Vorteil heraus. Der Löwe halt aus Selbstverteidigung, ist klar. Aber das ist ja nicht mal zum Vorteil fürs Volk, das hat ja gar nichts mit dem Volk zu tun. Die 30 Mann, die erschlägt er einfach nur, weil er reingelegt worden ist und jetzt irgendwie ein Bezahlungsmittel braucht und er beraubt diese 30 Mann eigentlich. Und die 1000 Philister, die tut er auch nur erschlagen aus Rachegelüste. Ja? Also alles, was da passiert ist, dieser Simson handelt wie ein Achilles nur aus eigenen Interessen heraus. Völlig aus eigenen Interessen, das Wohl des Volkes interessiert ihn gar nicht. Ich hab mir gedacht, ich möchte mir das Verhalten von Simson noch ein bisschen genauer anschauen. Zunächst nochmal zur Wiederholung. Simson sollte ein Nazireer sein. Was bedeutete das? In 5. Mose werden da die Regeln nochmal deutlicher definiert. Bedeutet erstens, er durfte von der Frucht des Weinstocks weder essen noch trinken, durfte sich keinem Leichnam nähern und er durfte seine Haare nicht abschneiden. Das waren die drei Regeln, die ein Nazireer einzuhalten hatte nach dem 5. Buch Mose. So, gucken wir uns mal an. Was lesen wir? In Kapitel 14, Vers 5 geht er in die Weinberge. Was hat er da zu suchen als Nazireer? Der hat da gar nichts verloren. Wenn man genau liest, merkt man eigentlich, der ist da sogar zweimal hingegangen, weil er den Löwen nochmal später besucht. In 14, Vers 8 lesen wir, er verunreinigt sich an einem Löwenkadaver. Was macht er da? Das darf er nicht. Und in 16, Vers 19 lesen wir, ihm werden die Haare dann doch tatsächlich abgeschnitten. Und wir merken, also an die Regeln, die Gott ihm gegeben hat, hält er sich überhaupt nicht. Und das ist noch längst nicht alles, was ich hier aufgelistet habe. Was wir darüber hinaus lesen ist, er will eine Philisterin heiraten. Und es war von Gott ganz klar vorgegeben, Leute, ihr sollt euch nicht mit den fremden Völkern zusammentun. Ihr sollt das nicht tun. Beachtet er nicht. Später lesen wir, er geht zu einer Hure ein. Interessiert ihn überhaupt nicht, was Gott dazu sagt. Und dann lesen wir erneut, dass er schon wieder eine Philisterin heiraten will. Also was wir hier sehen ist, Simson tritt die Gebote Gottes mit Füßen. Ja, der schert sich einen Dreck darum, würden wir sagen. Der schert sich einen Dreck darum, was Gott in seinen Geboten eigentlich von ihm verlangt. Interessiert ihn gar nicht. Und wozu führt das? Letztendlich führt das zu dem, was wir in 16, Vers 21 lesen, die Philister nahmen ihn fest, stachen ihm die Augen aus, führten ihn nach Gaza, banden ihn mit ehernen Ketten und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Was wir hier lesen ist, dieser Simson erfährt eine krachende Niederlage. Das ist der Punkt, wo diese einzige Schwachstelle, die er hat, seine Haare nämlich nicht abzuschneiden, diese einzige Schwachstelle, die er hat, die bringt ihn hier zu Fall. Und ich habe mich gefragt, jetzt möchte ich euch als zweiten Punkt mitgeben, Gottes Gebote zu missachten, das wird zu Niederlagen führen. Ja, es hat zwar bei Simson vielleicht bis ins 20. Jahr hinein gedauert, aber was wir hier ganz klar für uns mitnehmen können, ist, Gottes Gebote zu missachten, das wird zu Niederlagen führen. Ganz klar. Und ich habe mich gefragt, wie kommt es bei Simson dazu? Wie kann es dazu kommen, dass er diese krachende Niederlage erfährt? Und da gibt es ein Thema, das wird dann hier deutlich, ich habe die Verse zusammengefasst, 14, Vers 1 bis 3. Simson ging nach Timnath hinab und er sah eine Frau von den Töchtern der Philister. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder oder unter unserem Volk? Simson aber sprach, nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Ja, ich glaube, in Vers 5 oder 6 steht dieser Satz nochmal, sie ist recht in meinen Augen. Das lesen wir in 16 Vers 1. Simson ging nach Gaza und er sah dort eine Hure und ging zu ihr ein. Er sah eine Hure. Und 16 Vers 5, danach aber gewann er eine Frau lieb am Barsorek, die hieß Delila. Hier haben wir jetzt nicht das Wort sehen stehen, aber ich glaube, es ist uns allen logisch. Diese Frau wird er auch zuerst gesehen haben, bevor er sie lieb gewonnen hat. Also was wir hier sehen ist, dieses Auge, dieses Wort sehen, das ist eigentlich das, was Simson dazu führt. Und es wird deutlich, Simson lässt sich durch die Geschichte hinweg komplett von seiner Augenlust kontrollieren und regieren. Ja, seine Augen sehen was, er begehrt etwas, er hat diesen Wunsch danach und er gibt diesem Wunsch nach. Anstatt zu sagen, nein, ich möchte das nicht tun, weil es nicht dem Willen Gottes entspricht. Ja, anstatt zu sagen, hey, ich will diesem Wunsch, diesem Begehren, das ich hier habe, nicht nachgeben, Simson hat überhaupt gar keine Regeln. Er geht einfach seiner Augenlust nach. Ja. Aber wie wir gesagt haben, Gottes Gebote zu missachten, das wird zu Niederlagen führen. Und ich finde, was wir als warnendes Beispiel hier mitnehmen können, ist, wenn wir stattdessen auf unsere eigenen Wünsche verzichten lernen würden, dann würden wir uns so vor manchen Fehlern in unserem Leben bewahren. Verzicht auf eigene Wünsche bewahrt uns vor Fehlern. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, das ich vor einem Jahr etwa selbst erlebt habe, wo mir das sehr, sehr deutlich geworden ist. Nico wird jetzt wissen, was vielleicht gleich kommt. Was hat mit diesem Auto hier zu tun? Ja, das hier ist ein Ford Mustang. Ford Mustang, das war eigentlich schon immer mein Traumauto. Ja, also es ist natürlich immer Geschmacksfrage, ne, was für einem für Autos gefallen. Ich bin ein typisch Mann halt, Muscle Car, viel Power, sportlich sieht das aus. Schöner großer Kühlergrill vorne, also traumhaft für mich jedenfalls. Nicht für jeden, ich weiß, aber für mich jedenfalls. Ja, und nicht, wenn ihr noch wisst, ein paar von euch wissen es vielleicht, ich hatte einen alten Audi 100 und es kam so langsam die Zeit, wo man gemerkt hat, das Auto ist zwar super toll, aber so langsam stirbt es dann doch den Alterstod. So langsam kosten die Reparaturen immer mehr, als dass das Auto an sich wert ist. Also habe ich mich dann letztendlich schweren Herzens dazu entschlossen, diesen tollen Audi 100 dann doch zu verkaufen. Und ich habe eigentlich immer gedacht, dieser Ford Mustang, das ist zwar ein Lebenstraum, aber er ist für mich nicht erschwinglich. Also, weil diese Autos werden ja nur in Amerika produziert und bedeutet, wenn das hier rüber geschifft werden würde, das ist dann einfach mal so 5.000 Euro teurer, weil das Zoll und was weiß ich, das kostet halt einfach alles. Und ich dachte immer, ist nie erschwinglich für mich. So, Ford hat aber in der Zwischenzeit, und das habe ich lange nicht gewusst, den schlauen Schachzug unternommen, Autos zu produzieren, ganz speziell für den europäischen Markt. Ja, also einfach kleinerer Motor, einfach an die europäischen Standards angepasst. Und dann gucke ich vor einem Jahr in etwa und sehe, hey, die Autos sind eigentlich relativ günstig. Die sind ja total erschwinglich. Also das ist gar nicht in den Preisklassen, wo ich immer gedacht habe, sondern das ist ja machbar. So, ich gucke aufs Konto und sehe, ja, das Geld wäre da. Und ich gucke und gucke, denke mir, ja, und es wird für mich immer konkreter und ich denke so, ja, hier ein Händler in der Nähe, sieht ganz gut aus, passt preislich auch, ist machbar. Und dann auf einmal, kurz bevor ich mich entscheide, dann zu dem Händler zu gehen, sehe ich ihn in diesen Farben. Und das waren schon immer meine Traumfarben bei diesem Auto. In Blau und Weiß, wo ich denke, das ist, also wenn es ein Auto ist, dann ist es dieses Auto, das ich schon immer haben wollte. Genau dieses Gerät. So, dann habe ich Nico genommen, weil ich weiß, Nico steht auf diese Dinger. Bin mit ihm dahin gefahren. Und ich stehe vor diesem Auto, in diesem Autohaus. Und in mir sagt eine Stimme, während ich vor diesem Auto stehe, Junge, du kannst das Ding nicht kaufen. So, ich habe die Stimmen natürlich erstmal verdrängt, erstmal schön Probefahrt gemacht, ja, mit Dico da ein bisschen rumgefahren. Das Ding hat Power ohne Ende, also brutal. Gehe dann zurück und der Händler sagt mir dann, so und so läuft es ab, bla bla bla. Und ich sage ihm, ja, ich überlege es mir noch, schlaf noch mal drüber und sollte mich dann innerhalb von 2 Tagen bei ihm melden. Und ich bin zu Hause und denke mir so, es war schon immer mein Wunsch, so ein Auto zu haben. Schon immer mein Wunsch. Aber irgendwie lässt es mich nicht in Ruhe. Und ich denke mir so, soll ich jetzt nach meinem Wunsch gehen, nach dem, was mein Auge begehrt, soll ich das tun oder soll ich es nicht tun? Und ich habe da nochmal so einzelne Punkte abgewogen und habe für mich gemerkt, nein, ich sollte es nicht tun. Ich sollte meinem eigenen Wunsch, nach dem, was meine Augen begehren, ich sollte es nicht tun. Ich sollte an diesem Punkt verzichten. Obwohl es total möglich war. So, und dann habe ich mich entschlossen, habe gesagt, angerufen, eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hey, nee, ist doch nichts für mich, passt mir nicht so. Und habe es dann gelassen. Und habe mich dann entschlossen, ein anderes Auto zu kaufen. Das Auto, was ich jetzt habe, den Audi A3, habe eigentlich so den Rat eines meiner Dozenten, der auch selber Autos entwickelt, da beherzigt. Und ich muss euch sagen, nach einem Jahr habe ich mal so ein bisschen rumgerechnet. Und ich habe festgestellt, die Tatsache, dass ich dieses Auto geholt habe, statt dieses Auto, also dass ich nicht nach meinem Wunsch gegangen bin, das spart mir 1.200 Euro im Jahr. Und das ist richtig viel Geld, habe ich gemerkt. 1.200 Euro im Jahr ist richtig viel Geld. Und da habe ich gemerkt, hey, es lohnt sich an manchen Stellen im Leben auf das zu verzichten, was mein Auge begehrt. Wenn wir Gottes Gebote missachten, dann wird es zu Niederlagen führen. Und an manchen Stellen ist der Verzicht auf eigene Wünsche das, was uns vor Fehlern bewahrt. Ich möchte mit euch noch einen dritten Punkt anschauen, und zwar das Ende von Simson. Da lesen wir in Richter 16, Vers 23 bis 31, diesmal haben wir alle Verse, als nun die Fürsten der Philister sich versammelten, also das war die Stelle, als Simson dann gefangen genommen wurde, als die Philister sich nun versammelten, um ihren Gott Dagon ein großes Opfer zu bringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie, unser Gott hat den Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Und als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hand gegeben, ja, den Verwüster unseres Landes, ja, den, der so viele der unseren erschlagen hat. Als nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie, ruf den Simson, damit er vor uns spiele. Da riefen sie den Simson aus dem Gefängnis und er spielte vor ihnen und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Simson aber sprach zu dem Burschen, der ihn an der Hand hielt, lass mich los, damit ich die Säulen, auf denen das Haus ruht, anrühren und mich daran lehnen kann. Das Haus aber war voll von Männern und Frauen. Auch waren alle Fürsten der Philister dort und auf dem Dach etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson spielte. Simson aber rief den Herrn an und sprach, mein Herr, Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch, o Gott, nur noch dieses Mal, damit ich mich an den Philistern mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann. Und Simson umfasste die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand, und er stemmte sich gegen sie. Simson sprach, meine Seele sterbe mit den Philistern. Dann neigte er sich mit seiner ganzen Kraft, da fiel das Haus der Fürsten und auf alles Volk, das darin war, sodass die Zahl der Toten, die er in seinem Sterben tötete, größer war als die Zahl derer, die er während seines Lebens getötet hatte. Da kamen seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters herab und hoben ihn auf, trugen ihn hinauf und begruben ihn zwischen Zorea und Eshtaol, im Grab seines Vaters Manoach. Er aber hatte Israel 20 Jahre lang gerichtet. Ich finde, was hier so deutlich wird, und das möchte ich euch als drittes mitgeben, ist, Gott gebraucht uns Menschen trotz unserer Fehler. Gott gebraucht uns Menschen trotz unserer Fehler. Ich habe mir gedacht, ich möchte euch mal 3 verschiedene Personen hier aufzeigen. Drei verschiedene berühmte biblische Personen, die man so kennt, und anschauen, wie Gott sie beruft, beziehungsweise dass Gott sie beruft und wie dieser Weg verläuft bis zu diesem Ziel. Ich habe als erste Figur mal den Propheten Daniel genommen. Also Gott hat diesen Propheten Daniel berufen und wie läuft dieser Weg? Ziemlich schnurgerade zu dem Ziel. Ja, also Daniel ist eine dieser ganz wenigen Personen in der Bibel, wo wir nichts davon lesen, dass der einen Fehler gemacht hätte oder mal gezweifelt hätte oder abseits des Weges gegangen wäre. Ja, von Daniel, da ist anscheinend wirklich, das ist schnurgerade so gelaufen zu dem Ziel Gottes. Dann habe ich gedacht, okay, schauen wir uns eine weitere Person an, den König David, den kennt man auch recht gut. Ja, und bei David, wie läuft das da ab? Ja, schon, es führt schon relativ deutlich dahin, aber wir sehen so an ein paar Stellen, da sind so ein paar Schönheitsfehler drin. Ja, also da ist die Geschichte mit Bathseba, den Ehemann Uriah, den er umbringen lässt und so. Also da von Schönheitsfehlern zu reden, ist schon ja, deutlich untertrieben. Aber wir sehen dann doch wieder an diesem Gebetsleben in dem Psalm auch immer wieder, wie David dann doch wusste, okay, ich muss mit meinen Fehlern auch zu Gott kommen. Also wir sehen, der Weg ist auch da, führt doch zum Ziel, aber mit Abstrichen, mit deutlichen Abstrichen. So, und jetzt gucken wir uns Simson an, den Richter. Wie verläuft das da? Das ist eine absolute Katastrophe. Also das ist ja, wenn man da sich das, da denkt man doch, also wann ist der jemals auf diesem Weg gegangen, den Gott eigentlich für ihn vorgesehen hat? Also es ist ja eine absolute Katastrophe, wie dieser Weg verlaufen ist. Und ich finde, was so deutlich wird, ist, der Weg, der kann hier sehr unterschiedlich ausfallen. Das wird deutlich, wenn wir alleine schon diese drei vergleichen, man könnte noch andere herbeiziehen, aber an diesen drei wird deutlich, der Weg kann ganz unterschiedlich ausfallen. Aber das Ziel Gottes wird dennoch erreicht. Das Ziel erreicht Gott trotzdem. Gott gebraucht Menschen trotz ihrer Fehler. Gott gebraucht uns trotz unserer Fehler. Ich muss hier kurz ein Foto machen lassen, dann kann ich weitermachen. Was ich mich aber gefragt habe, ist, was ist dazu nötig, dass wir trotzdem zu dem Ziel kommen? Wir sehen, alle kommen ans Ziel. Aber was ist dazu nötig, dass sie trotzdem ans Ziel kommen? Wir nehmen mal das, was Daniel getan hat, Psalm 51, Vers 3 und 4. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Das ist der Psalm, den er verfasst hat, nachdem er diese Sünde mit Bathseba begangen hat. Und was sehen wir bei Simson? Mein Herr, Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch, oh Gott, nur dieses eine Mal noch. Ja, man hätte jetzt auch noch sehr gut Jona hier bringen können, der hat auch noch mal ein ähnliches Gebet verfasst. Aber was so deutlich wird, ist, es braucht eine Umkehr zu Gott. Es braucht dieses Wissen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich muss zu diesem Gott zurück. Ich muss zu Gott zurückkehren. Gott gebraucht uns trotz unserer Fehler, aber was wir trotzdem tun müssen, ist, wir müssen zu Gott zurückkehren, wenn wir diese Fehler gemacht haben. Ja? Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, leider habe ich kein Bild mehr von ihm, findet man nicht mehr, aber das ist das Haus, in dem er gelebt hat. Dieser Mann, von dem ich euch berichte, das ist, der heißt Valentin Stromberger. Ich weiß nicht, ob den irgendjemand noch kennt hier. Aber Valentin Stromberger war jemand, den ich auf einer Freizeit kennengelernt habe. Und dieser Valentin Stromberger hat für mich eine sehr deutliche Parallele zu Simson, zu dieser gesamten Geschichte, wie die verläuft, auch von seiner Art her. Valentin Stromberger war ein, ja, also ihr kennt mich, ich finde, ich bin ja schon relativ bullig gebaut, sagen wir mal, aber dieser Typ war nochmal doppelt so breit gefühlt. Aber alles Muskeln. Also dieser Valentin Stromberger war ein Boxer und ein unglaublicher Panzer, also eine unmenschliche Kraft gehabt. Und auf einer Freizeit hatten wir den besucht und da hat er uns von seiner Lebensgeschichte erzählt. Und er hat erzählt, er ist aufgewachsen. Ich bin nicht sicher, ob es ein christliches Elternhaus war, aber ich glaube, er hatte so gewisse Berührungspunkte auch mit dem Glaubensleben, mit Christen. Hat aber auch relativ schnell für sich gesagt, hey, ich habe damit nichts zu tun, ich will damit nichts zu tun haben, ist nicht mein Ding. Und er hat sich entschlossen, ja, ich mache mein eigenes Ding. Was hat er gemacht? Er hat angefangen zu boxen, immer mehr, aber er ist dann auch so in die Unterwelt des Boxens dann abgerutscht, hat viele Drogen genommen, hat selbst viele Drogen geschmuggelt und das war sein Leben. Er hat für sich gesagt, hey, das ist genau das, was ich machen will. Und er hat auch sehr heftige Drogen genommen, hat, glaube ich, auch Heroin gespritzt etc. Also hat die ganze Drogenlaufbahn da durchgemacht. Und dann kommt es zu dem Punkt, wo er eine Überdosis hat und eigentlich fast sterben muss. Und genau an diesem Punkt merkt er, hey, ich muss zu diesem Gott zurück. Ich muss zurück zu diesem Gott. Und genau ab dem Zeitpunkt, als er diese Umkehr macht, ja, er schließt sich dann auf die Bibelschule zu gehen. Und nachdem er die Bibelschule fertig hat, dann merkt er, dann hat er erst diese Bestimmung, die Gott für ihn vorgesehen hat, dann hat er sie erst wahrgenommen. Er hat nämlich dieses Haus hier bauen lassen und hat eine Gefährdetenhilfe in Paderborn gegründet. Die heißt Exit, diese Gefährdetenhilfe. Und er hat gemerkt, hey, das, was ich erlebt habe, das hilft anderen Menschen, ihre Schwierigkeiten zu überwinden. Er hat gemerkt, dass seine ganze Bestimmung, die er sein Leben lang hatte, war eigentlich, diese Menschen zu Gott zu führen, die so ein schlimmes Leben, so wie er erlebt hat. Also er hat viele Menschen dann aufgenommen, die selber drogenabhängig waren, die in der Kriminalität sehr gefangen waren. Und er hat viele von diesen Menschen zum Glauben führen können. Er hat erst da diese Bestimmung dann wahrgenommen. Leider nimmt diese Geschichte auch, wie bei Simson, ein tragisches Ende. 2014 ist dieser Valentin Stromberger dann im Alter von, ich glaube, 44 Jahren dann verstorben, aufgrund der Tatsache der Gifte, die durch die Drogen noch in seinem Körper waren, die haben seinen Innereien so zugesetzt, dass sie kaputt gegangen sind. Also er ist dann an den Folgen seines heftigen Drogenkonsums in der Jugendzeit, ist er dann mit 44 Jahren erlegen, hat aber noch zwei Kinder haben dürfen, also hat er vorher dann auch geheiratet, hat zwei Kinder gehabt, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie sind, 14 oder 15, in dem Alter ungefähr. Aber sie haben, trotz dass es ein tragisches Ende irgendwo nimmt, haben sie trotzdem so viel Trost erfahren, dass sie gesehen haben, hey, Gott hat diesen Menschen, der umgekehrt ist, wieder aufgerichtet und für ein Ziel benutzt, für das er bestimmt war letztendlich. Aber was war nötig dazu, dass Gott ihn gebrauchen kann? Es war dieser Punkt, dass er gesagt hat, hey, ich muss zu diesem Gott zurück. Ich brauche diesen Gott, ohne diesen Gott geht es nicht. Ich muss zu diesem Gott zurückkehren. Ich möchte zum Schluss nochmal die Punkte zusammenfassen. Wir haben als erstes festgestellt, Gott hat einen Plan mit uns Menschen. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie lassen wir uns einbinden? Wie lassen wir uns einbinden, wenn Gott mit uns einen Plan hat? Vertrauen wir und graben wir danach und beten auch Gott darin an? Wir haben als zweites festgehalten, Gottes Gebote zu missachten, das wird zu Niederlagen führen in unserem Leben. Und haben auch festgestellt, hey, wenn wir stattdessen aber lernen, auch auf eigene Wünsche zu verzichten, dann kann uns das vor Fehlern bewahren. Und als drittes haben wir festgehalten, Gott gebraucht Menschen trotz ihrer Fehler, aber dazu braucht es die Umkehr zu Gott, zurück zu diesem Gott.